Was tun bei chronischen Schmerzen durch seelische Belastung?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Der Körper schmerzt immer wieder, aber Arzt und Ärztin finden nichts. Vielleicht kommt der Schmerz ja von der Seele. Dann ist er psychosomatisch. Wir können etwas dagegen tun, sagt Dr. Christian Fricke-Neef. Er ist Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin am Asklepios Fachklinikum Tiefenbrunn. Wie fühlen sich denn solche Schmerzen an?
Also chronische Schmerzen, die psychischen Ursprungs sind, fühlen sich meistens so an, dass sie nicht gut zuzuordnen sind. Sie sind dumpf, drückend, quälend, sie sind zermürbend. Das ist ganz anderes, anders als akute Schmerzen, die spitz, scharf, schneidend häufig empfunden werden und die klare Handlungsoptionen dann liefern.
Dass man das dahin fasst oder dass man sagt, ha, und da muss ich was machen.
Genau, die also chronische Schmerzen führen viel eher zu einem Erleben von Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, weil man so wenig meint, erstmal dagegen tun zu können.
Ja, heißt das dann auch, dass die besondere Körperteile eher betreffen als andere? Also großflächige Körperteile vielleicht?
Genau, es ist das Schmerzempfinden ja als Ganzes heraufgesetzt. Okay. Das heißt, die Schmerzschwelle ist insgesamt abgesenkt und deswegen können auch Schmerzen in allen Gebieten des Körpers auftreten, häufig in den Gliedmaßen, aber auch vor allem auch im Rücken, im Schulter-Nackenbereich. Gibt natürlich auch chronische Kopfschmerz-Symptomatiken, die nochmal differenzierter auch diagnostiziert werden müssen, wenn sie auftreten. Aber im Grunde kann der gesamte Körper betroffen sein und das eben häufig mit einer insgesamt abgesenkten Schmerzschwelle.
Ja, genau, erstmal die Schmerzschwelle. Was heißt das denn, Schmerzschwelle? Also, dass man sie wichtiger nimmt oder eher empfindet?
Schmerzschwelle heißt, wir haben ja, ab wann man Intensität wir einen Schmerz als Schmerz oder eine Körpersensation als schmerzhaft wahrnehmen, ist erstmal individuell unterschiedlich. Und jemand mit einer herabgesetzten Schmerzschwelle würde einen vergleichbaren Reiz also viel früher als Schmerz wahrnehmen. Mhm. Ja, also es gab früher diese sogenannten zum Beispiel Triggerpunkte bei der Fibromyalgie.
Ja.
Und da wurden als Diagnostikinstrument verschiedene Punkte ausgewiesen, die man jetzt an den Sehnenansatzpunkten drücken konnte. Und dann sollte der Arzt daran herausfinden, ob diese Symptomatik vorliegt. Nun ist so, dass diese Triggerpunkte bei allen Menschen, wenn man nur heftig genug drückt, schmerzhaft sind.
Ja, ja.
Und deswegen ist das kein spezifisches diagnostisches Kriterium, dass es dort schmerzhaft ist. Aber bei Menschen mit Fibromyalgie zum Beispiel ist ein vergleichbarer Druck eben wird eher als Schmerz empfunden.
Hat das damit zu tun, dass die Nerven sensibler sind oder dass das Hirn sensibler ist? Also sprich, obwohl das war jetzt schon eine verfängliche Frage, also ob das Hirn im Sinne von Empfindlichkeit stärker anspricht?
Genau, es ist im Wesentlichen die Schmerzverarbeitung im Rückenmark und im Gehirn, also im zentralen Nervensystem.
Ah, okay.
Es ist nicht das Problem liegt nicht in der Körperperipherie bei diesen psychisch bedingten chronischen Schmerzen. Es ist immer die Schmerzverarbeitung, die zentrale Schmerzverarbeitung. Und das ist auch, damit ist gemeint, diese herabgesetzte Schmerzschwelle, das ist ein zentrales Schmerzverarbeitungsproblem.
Also das heißt, es gibt keine körperliche Läsion, die man behandeln könnte, keine Wunde, keine Verbrennung und nichts in der Art, sondern es passiert im Grunde genommen im Kopf.
Genau, das macht es eben für Betroffene schwierig, damit umzugehen, weil es so wenig erstmal unmittelbare Handlungsanweisungen gibt, die einem der Schmerz nahelegt.
Ja. Man könnte ja auch glauben, man bildet sich das dann nur ein, ne?
Ja, darüber müssen wir auch immer eindringlich aufklären, dass es eben kein eingebildeter Schmerz ist, nur weil sich vielleicht kein Befund nachweisen lässt im Röntgenbild. Wir sehen eben manchmal chronische Schmerzen, die mit sehr wenig oder vielleicht manchmal auch gar keinen Veränderungen in der Röntgenuntersuchung einhergehen. Umgekehrt gibt es manchmal auch schwerste im Röntgenbild sichtbare Veränderungen, die mit erstaunlich wenig Schmerzsymptomatik einhergehen. Deswegen müssen wir klar unterscheiden zwischen Befund und Befinden. Also der Befund ist das Röntgenbild, das Befinden, wie man sich selber dabei erlebt. Und das kann eben sehr auseinanderklaffen.
Kann man den Schmerz überhaupt messen?
Also nicht objektiv. Ja. Man muss sozusagen den Betroffenen glauben, erstmal, was er sagt. Und dafür gibt es natürlich Schmerzskalen und genaue Erhebungsinstrumente, mit denen man das gut erfassen kann.
Sie sprachen jetzt die ganze Zeit von chronischen Schmerzen. Das scheint ja, sagen Sie auch, das ist der chronische Schmerz wird anders empfunden als der akute. Was heißt denn chronisch?
Chronisch heißt, dass ein Schmerz länger als 3 Monate, häufig auch länger als 6 Monate anhält. Mhm. Das ist das entscheidende Kriterium.
Das heißt also, wenn man 2 Wochen lang das Thema hat, dass einem immer wieder das Kreuz wehtut, ist das noch kein chronischer Schmerz.
Das ist noch kein chronischer Schmerz.
Das heißt, da kann immer noch was dahinter stecken, was man auch wegtrainiert bekommt vielleicht oder eine Verspannung oder irgendwas in der Art.
Genau, und deswegen warten viele Hausärzte ja auch erstmal ab und legen nicht gleich mit intensiver Therapie und Diagnostik los. Andererseits muss man sagen, weiß man natürlich mit Beginn einer Schmerzsymptomatik noch nicht, ob dieser Schmerz sich irgendwann mal zu einem chronischen entwickeln wird. Deswegen ist eine frühe Intervention sowohl somatisch als auch auf psychotherapeutischem Weg häufig wichtig, um dieser Chronifizierung vorzubeugen.
Ach so, weil Chronifizierung auch immer so eine kleine Schraube ist, oder? Also, dass man erwartet den Schmerz und dann kommt er und dann kommt er immer mehr, weil man ihn immer mehr erwartet.
Ja, und weil auch sozusagen die Fehlhaltungen, die entstehen, gerade im Bereich des Rückens, dazu führen, dass die Verspannungen sich verstetigen und durch die Fehlhaltungen weitere Schmerzen entstehen.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, da früh zu intervenieren, damit es gar nicht erst zu einer schon und dauerhaften Fehlhaltung kommt.
Ja, dann ist doch die Frage, woher kommen denn solche Schmerzen? Also ich glaube, es gibt, glaube ich, verschiedene Ursachen, weshalb man zu chronischen Schmerzen kommen kann, die keine somatische Ursache haben. Mit welcher fangen wir an? Welches ist die häufigste? Vielleicht kann man das so sagen.
Also die häufigste sind sicher stressbedingte Schmerzen, die im Zuge von Angsterkrankungen auftreten. Mhm. Mhm. Das sind Beschwerden, die dann entstehen, wenn ich sehr unter Anspannung, angstbedingt unter Anspannung gerate. Häufig auch verbunden mit einem Vermeidungsverhalten, nicht nur bezogen auf die angstauslösende Situation, sondern auch auf die Schmerzen, die dann sekundär entstehen. Bei solchen Menschen ist natürlich dann Angstexpositionstraining wichtig, also sie wieder an die angstauslösende Situation heranzuführen und aus diesem Vermeidungs-Anspannungskreislauf einen Ausstieg zu finden.
Sind das diejenigen, die sagen, ich muss das auch noch machen und wer A sagt, muss auch B sagen und ich muss meinen Job zu Ende machen und das ist das Allerwichtigste?
Ja, das sind jetzt eher die, das können auch welche sein, aber in dieser Richtung, aber es sind die Gruppe, die Sie ansprechen, sind eher die Zwanghaften und Perfektionisten.
Andere Auslöser.
Die mit einem hohen preußischen Anspruch zum Beispiel an ihre Arbeit herangehen und sozusagen sich zusammenreißen, den Rücken gerade machen und sich dadurch häufig überfordern und auch in einer chronischen Anspannung dann häufig verbleiben.
Okay, nee, dann bleiben wir erst nochmal bei der ersten Gruppe, die wir hatten, also bei den Ängstlichen, bei denen sich vielleicht auch Angst verselbstständigt, ohne dass die Ursache dem noch eigentlich gerecht wird. Wie würden Sie denen helfen?
Das Entscheidende ist, denke ich, die sowohl über Entspannungs- und Anspannungsreduktion zu arbeiten. Da können Entspannungsübungen eine wichtige Rolle spielen, aber auch Physiotherapie, körperliche Aktivität. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, und das mehr mit psychotherapeutischen Mitteln, eine Angstexposition und diese Menschen mit diesen angstauslösenden Situationen so zu konfrontieren, dass sie sich daran gewöhnen und diesen Situationen nicht mehr so ängstlich entgegensehen müssen.
Haben Sie da ein Beispiel?
Das können zum Beispiel soziale Ängste sein. Also wenn ich mich scheue, überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, dann kann zum Beispiel ein soziales Kompetenztraining günstig sein. Es können auch Panikstörungen manchmal eine Rolle spielen oder agoraphobe Ängste, also wenn ich mich überhaupt scheue, nicht irgendeine Art von Öffentlichkeit und nicht ganz sicherer Umgebung auszusetzen. Mhm. All diese Ängste kann man ganz gut mit einem Angstexpositionstraining entgegenwirken.
Ja, gut, dann kommen wir zu denen, die ich ja eben schon angesprochen hatte, nämlich diejenigen, die sich sehr persönlich unter Druck setzen, die sich unter Leistungsdruck setzen und die dann ja auch so eine Art, also einen Schmerz entwickeln können, der psychosomatisch ist. Wie können Sie denen helfen?
Ja, da ist häufig so eine, das erfordert häufig eine längere psychotherapeutische Arbeit. Also einmal auch die zugrunde liegenden Ängste bei dieser Patientengruppe anzugehen. Aber auch diesen perfektionistischen Stil mit dem, mit den eigenen Selbstansprüchen einen anderen Umgang zu finden. Das sind häufig längere Prozesse über 1-2 Jahre, auch ambulanter Psychotherapie, um da zu einer langsamen Veränderung zu kommen, weil diese Haltungen sehr häufig mit in der Persönlichkeit verankert sind und sich nicht einfach mal so eben verändern lassen.
Die lassen sich nicht so wegdiskutieren oder ich sag mal, verstehen heißt doch lange nicht, es auch umsetzen zu können wahrscheinlich. Ne,
genau, dabei. Das sind ja auch Dinge, die vielleicht mal wichtig waren in Kindheit und Jugend und sehr zur eigenen Persönlichkeit gehören und wichtige Anpassungs- und vielleicht manchmal sogar Überlebensstrategien waren. Mhm. Die kann man nicht so einfach wegtherapieren.
Ja, und da geht es wahrscheinlich auch nicht so sehr ums Aktivieren der Bewegung, sondern eher mal ums Pausemachen auch, oder?
Genau, das auch. Also während die Ängstlichen eher ja manchmal zum Schonverhalten neigen, sind die zwanghaften Perfektionisten eben gut darin, sich zu überfordern und eben auf ihren Körper nicht mehr gut zu achten und sich zu viel abzuverlangen und daran zu arbeiten, wie man sich es ein bisschen leichter machen kann, häufiger Pausen zu machen, überhaupt zu etwas flexibleren Haltungen zu kommen, sowohl körperlich als auch innerlich psychisch. Das ist ein wichtiger Ansatzpunkt.
Es gibt ja noch so eine dritte Ursache, die eher aus der Psyche kommt. Das sind die Unfallerlebnisse, die man vielleicht hatte. Oder Sie sagen ja posttraumatische Belastungsstörung. Also, dass man etwas Schlimmes erlebt hat und daraus entwickelt sich nachher ein chronischer Schmerz.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil auch der Schmerztherapie und Diagnostik zu erkennen, ob sich um Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung handelt. Also sozusagen ein verkörperter Schmerz, ausgehend von Erinnerungsspuren des Traumas eine Rolle spielt. Und dann würde man mit solchen Patienten natürlich eine traumazentrierte Therapie planen. Mhm. Wenn es sich um ein singuläres Trauma handelt, wo die Körpererinnerung auch an eine ganz bestimmte traumatische Erinnerung geknüpft ist, dann lässt sich das meistens auch sehr gut therapieren.
Ja, das muss ja gar nicht ein Unfall sein, oder? Es kann auch eine OP sein.
Das kann auch eine OP sein, in der man zum Beispiel vielleicht zu früh wach geworden ist.
Ja.
Wo sich dann dieser Moment des Erschreckens und Wachwerdens verbunden mit dem Schmerzerleben dann in bestimmten Triggersituationen immer wiederholt.
Mhm. Es gibt noch eine vierte Ursache, die finde ich interessant, weil sie vor allem ja auch Ältere betrifft. Und das ist das Thema Herpes Zoster, also Gürtelrose. Woraus sich chronische Schmerzen entwickeln können, ohne direkte Ursache. Das heißt, ich habe dann die Gürtelrose bekommen im Alter und dadurch entsteht das?
Genau, die Regenerationsvorgänge bei älteren Menschen sind eben leider dann ab 60 nicht mehr so ganz gut und zügig. Mhm. Und das kann dazu führen, deswegen wird ja inzwischen auch die Impfung empfohlen, das kann dazu führen, dass die Nervenschäden, die infolge dieser Infektion oder Reinfektion, muss man ja besser sagen, entsteht, dass die nicht mehr gut verheilen und zu chronischen Nervenreizungen führt. Mhm. Und das wäre ein nicht psychogener Schmerz, das ist ein sogenannter nozizeptiver, das ist ein neuropathischer Schmerz, besser gesagt. Und der wird erstmal auch, der ist wichtig, mit Medikamenten auch so zu behandeln, dass die Schmerzwahrnehmung in den Hintergrund tritt.
Mit Antidepressiva.
Auch gelesen. Mit Antidepressiva, nicht nur.
Ja.
Aber Antidepressiva können eben auch bei diesen Patienten dazu führen, dass die Schmerzschwelle erhöht wird.
Ja, dass sie also nicht mehr so empfindlich.
Sie nicht mehr so empfindlich auf Schmerz reagieren, die nicht so sehr wahrnehmen.
Ja. Spannend, wie unterschiedlich oder wie sehr ineinander wirken eigentlich diese verschiedenen Therapien sind. Welche Rolle spielt Sport?
Sport ist in der Regel immer wichtig, weil er in der Lage ist, die Schmerzschwelle anzuheben. Also wenn man gut körperlich trainiert ist, dann hat das auch einen Effekt, das wissen viele nicht, auf die Schmerzschwelle und damit auch auf die Schmerzwahrnehmung. Und er hat natürlich begleitend auch noch den Effekt, wenn ich gut trainiert bin, bin ich insgesamt auch stressresistenter. Mhm. Und über diesen Umweg der besseren Stressresistenz bin ich auch wiederum unempfindlicher, da sozusagen überhaupt eine Schmerz- und chronische Schmerzerkrankung zu entwickeln.
In den Bereich Körperwahrnehmung hinein spielt ja auch noch Biofeedback. Können Sie das, was Sie ja auch anbieten in dem Zusammenhang, können Sie uns kurz erklären, worum es dabei geht?
Biofeedback ist ein ganz gutes Instrument, was wir auch vor allem zur Psychoedukation von chronischen Schmerzpatienten einsetzen. Und mit Biofeedback sind wir in der Lage, die inneren Stresssymptome grafisch am Computer darzustellen. Also zum Beispiel durch die grafische Darstellung der Hautleitfähigkeit oder der Herzfrequenz oder der Muskelanspannung kann der Klient oder Patient direkt am Monitor sehen, wie hoch sein Stressniveau unter Anspannung ist. Also zum Beispiel durch einen gewissen Stressreiz in 7er Schritten von 100 rückwärts zählen. Das würde auch bei uns wahrscheinlich jetzt, wenn wir das machen müssten, zu einem gewissen Stress führen.
Ja.
Oder auch ein kleines Lied vorsingen. Auch das ist für viele ein gewisser sozialer Expositionsstress. Mhm. Und der würde dann bei uns wahrscheinlich auch zu einer gewissen, zum gewissen Anstieg der Schweißdrüsensekretion führen oder der Herzfrequenzsteigerung oder Muskelanspannung. Und bei chronischen Schmerzpatienten, die häufig diesen Zusammenhang erstmal nicht gut wahrnehmen können zwischen ihrem inneren Stress und dem Schmerz, kann man dann sehr gut diese Zusammenhänge darstellen. Mhm. Und das ist manchmal, sind das Aha-Erlebnisse, wenn sie sehen, dass zum Beispiel die Muskelanspannung schon zunimmt, wenn sie nur unter einem geringfügigen Stress stehen.
Ja, und dann zu verstehen, dass es völlig normal ist, dass der Körper überhaupt reagiert, wenn man verschiedene Dinge tut.
Einmal das und auch, wie stark er vielleicht im Einzelfall dann reagiert.
Ja.
Also wenn vielleicht bei uns, wenn wir jetzt so einen Stresstest machen würden, würde vielleicht die Kurve nur so leicht ansteigen. Und bei einem Patienten, der jetzt sehr empfindlich auf Stress reagiert und einen starken Zusammenhang zwischen Stress und Schmerz erlebt, der würde vielleicht einen viel steileren und rascheren Anstieg dieser Kurve sehen können.
Vielleicht kurz noch, wie stelle ich es an, zu Ihnen zu kommen? Kann ich ein unverbindliches Anfangsgespräch haben?
Genau, das ist ganz einfach, sowohl wenn Sie privat versichert sind oder auch wenn Sie gesetzlich versichert sind, können Sie sich an unsere beiden Ambulanzen wenden und ganz unverbindlich einen Gesprächstermin verabreden. Und dann würden wir in diesem Gesprächstermin versuchen herauszufinden, erstmal wo das Problem genau liegt und auch welche passende Therapie dann indiziert sein könnte.
Brauche ich eine Überweisung?
Sie brauchen in der Regel eine Überweisung durch den Hausarzt oder auch durch den niedergelassenen Psychiater oder Nervenarzt.
Und muss es eine stationäre Behandlung sein? Oder gibt es auch was, wo ich abends wieder nach Hause kann?
Genau, wir haben das ganze Spektrum eigentlich an möglichen Therapien, angefangen von gelegentlichen Einzelgesprächen über Behandlung in der psychosomatischen Institutsambulanz, wo mehrere Berufsgruppen auch mehrmals wöchentlich in Terminen mit Patienten arbeiten, hin zu teilstationären Behandlungen, wo Patienten teilstationär, also von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr in der Klinik sind. Das allerdings nur für den privatversicherten Bereich und hin zu der vollstationären Behandlung, die auch allen Patientengruppen bei uns offen steht, die zwischen 4 bis 6 bis hin zu 12 Wochen in der Regel dauern kann.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!